Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche wollen wir die menschliche Natur verstehen. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie näher zu Jesus zieht und zu neuen Gedanken anregen kann. Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch heute wieder zu unserem Bibelgespräch begrüßen. Ich stelle euch kurz die Runde hier vor. Ich fange da zu meiner Rechten an, Luise Schneeweiß, Samuel Mathier, hier Thomas Eisner, René Gehring und mein Name ist Johannes Kova. Bevor wir einsteigen, möchte ich ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir wollen heute das Alte Testament aufschlagen, nachlesen, was die Bibel über den Menschen sagt, was der Mensch wirklich ist, was bei seinem Tod passieren kann. Ich möchte dich wirklich bitten, schenke uns den Heiligen Geist, damit wir dein Wort verstehen und wir, die wir hier sitzen und alle unsere Zuschauer und Zuseher auch mit Gewinn diesem Gespräch folgen können. Herr, schenke uns deinen Segen dazu. Amen.
Amen.
Wir wollen, wie die Überschrift sagt, heute die menschliche Natur verstehen. Ganz zum Einstieg eine Überlegung. Ellen White sagt einmal, ganz am Ende der Zeit werden zwei Themen ganz wichtig sein. Das Gesetz Gottes, speziell der Sabbat, und auf der anderen Seite die Frage, was passiert nach dem Tod? Kann man Toten noch begegnen? Können die uns erscheinen? Warum ist diese Frage, was passiert nach dem Tod, eine wichtige Frage und nicht eine periphere Frage?
Man könnte sagen, das, was jetzt hier in diesem Leben passiert, ist vielleicht nicht Beweis genug für das, was danach kommt. Beziehungsweise ist es vielleicht der Unterschied zwischen denen, die gläubig sind und denen, die nicht gläubig sind, nicht deutlich genug, um dann zu sagen, ich entscheide mich zum Beispiel jetzt für den Glauben. Wenn aber dann diese Frage nach dem Tod aufkommt und man hat vielleicht eine Totenerscheinung irgendwo erlebt und ist der Überzeugung, es macht tatsächlich keinen Unterschied, auch die Ungläubigen kommen in den Himmel, auch die werden ewiges Leben haben, das ist ja total demotivierend. Dann werde ich doch in diesem Leben mich niemals für den Glauben entscheiden, wenn ich weiß, ich kann als größter Sünder leben und habe trotzdem am Ende das gleiche Ziel erreicht.
Theoretisch zumindest.
Ja.
Weil die innere Überzeugung fehlt ja dann noch bei diesen Leuten.
Ja.
Warum ist das ein wichtiges Thema? Bitte, Luise.
Ja, von dieser Frage hängen auch einige andere Fragen ab. Zum Beispiel, ob man jetzt irgendwelche Heiligen verehren kann, zu ihnen beten kann und die dann wirklich noch was für mich tun können. Ob die Toten irgendwelche Einflüsse noch auf der Welt ausüben, vielleicht auch Mächte sind, vielleicht man sich an sie wenden soll. Mhm. Diese Fragen hängen alle auch an der Frage der Natur des Menschen.
Genau, diesen Gedanken hatte ich auch. Es geht also um ein größeres Schema, viele andere Themen, die damit hineingehen. Letzten Endes zeigt uns ja die Bibel diesen Blick hinter die Kulissen, dass es da eben doch einen Satan gibt mit seinen Dämonen, der auch versucht, Menschen auf seine Seite zu bringen, sie von Gott abzulenken. Verschiedene Themen, die da auch mit in Verbindung stehen.
Es kann auch eine Quelle der Angst sein, wenn ich mir überlege, dass die Toten noch da sind, dass sie Einfluss auf mein Leben haben können. Manche mögen das toll finden und sagen, ah, wie schön, dass meine verstorbene Mama vom Himmel auf mich herabsieht und ihre Hände beschützend über mich hält. Ist ja eine nette Vorstellung, wenn sie auch nicht richtig, nicht biblisch ist. Aber es kann ja auch sein, dass man sich sagt, oh, da habe ich einen Feind gehabt, der ist gestorben und jetzt hat er viel mehr Macht, mir zu schaden. Oder vielleicht ein Vater oder ein Opa oder was, mit dem man kein gutes Verhältnis hatte. Was kann der jetzt alles anrichten, wenn er durch Wände gehen kann? Ich kann nicht mal die Tür zuschließen. Der sieht alles, was ich tue. Wer weiß, wo er vielleicht eingreifen wird. Darf man nicht unterschätzen, was für eine Angst das erzeugen kann. Wenn man mal nachts vielleicht allein im Dunkeln unterwegs ist und hat Sorge, da könnte einem jemand erscheinen. Ist jetzt auch nicht alles dann so angenehm.
Ich glaube, das war schon immer auch so eine grundsätzliche Menschheitsfrage. Was passiert wirklich, wenn der Mensch stirbt? Wie geht es dann weiter? Ist dann das große Nichts? Oder gibt es eben in irgendeiner Form ein Weiterleben oder wie die Bibel sagt, am Ende der Zeit eine Auferstehung und so weiter. Gut, ich schlage vor, wir schauen hier in das erste Buch Mose. Der Schöpfungsbericht gibt uns da ein paar spannende Hinweise und wir werden vielleicht heute ein paar Texte mehr lesen als sonst. Aber mein erster Text, den wir uns da anschauen wollen, steht gleich im ersten Kapitel. 1. Mose Kapitel 1. Die Verse 24 bis 27. Wer von euch ist so lieb, uns das zu lesen? Die Übersetzung ist jetzt einmal egal, aber wir werden dann auch unterschiedliche Übersetzungen immer wieder vergleichen heute.
Ich kann es machen.
Danke.
Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er.
Danke. Gehen wir noch einmal an den Beginn dieses Abschnittes, Vers 24. Die Erde soll hier, jetzt bin ich gespannt, was eure Bibelübersetzungen so sagen. Was soll die Erde hier hervorbringen?
Luther sagt lebendiges Getier.
Lebendiges Getier.
84. Ja.
Also ich habe hier die Elberfelder, da heißt es lebende Wesen, aber es gibt eine Fußnote, die sagt, dass Seele da steht.
Okay, und das ist jetzt ein spannender Hinweis. Hier steht eigentlich das Wort für Seele. Im Hebräischen ist es das Wort Nefesh und im Griechischen ist es dann mit Psyche übersetzt worden. Das Wort kennen wir aus Fremdwörtern. Schauen wir uns noch einmal diesen Vers 24 an. Geht es da um Menschen oder um Tiere? Das müssen wir als erstes einmal klären.
Wir haben es ja im Vers 20 auch schon, ja, wo Lebewesen, hier sind es die, die im, also die fliegen können, die Vögel erschaffen werden. Und das ist ganz klar, es geht hier um Tiere.
Es geht hier am Anfang um Tiere und im weiteren Verlauf, so wie wir gelesen haben, geht es dann zum Höhepunkt, die Erschaffung des Menschen. Aber interessant ist jetzt, dass am Anfang, in diesem Vers 24, eigentlich ja die Tiere als Seelen bezeichnet werden.
Das ist auch interessant, das heißt nicht, sie haben Seelen, sondern auch, sie werden insgesamt als Seelen bezeichnet.
Das schauen wir uns dann auch noch im Kapitel 2 an, da tauchen dann immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten auf. Ja, warum steht hier eigentlich lebende Wesen oder Seelen? Warum wird das Lebende so betont hier?
Das Wort Nefesh kann auch für einen Leichnam noch verwendet werden.
Okay.
Das war, ja. So im Levitikus, man soll sich nicht verunreinigen an einem, einer Seele.
Meine Frage ist jetzt, wenn ich von der Konzeption einer unsterblichen Seele ausgehe, dann wäre dieses Adjektiv lebendig oder lebend eigentlich unnötig. Das wäre eine Tautologie. Mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, still und leise verließ er den Raum, still und leise, das ist Synonym, das ist unnötig, doppelt. Oder wenn ich sage, tote Leichen, es gibt keine lebenden Leichen. Das ist auch doppelt, das ist eine Tautologie. Aber hier steht, und wir werden das dann im Kapitel 2 noch einmal sehen, lebende Seelen im Grundtext. Was heißt denn das dann? Wenn lebend eigentlich nicht notwendig wäre, warum steht es dann da? Das ist so meine Frage.
Vielleicht gibt 1. Mose 2, Vers 7 einen Aufschluss. Weil da wird ja berichtet, wie Gott den Menschen schafft und er bildet den Menschen Staub vom Erdboden und haucht in seine Nase dem Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Hier haben wir diesen Akt, dass der Körper geschaffen wird, er wird geformt und dann wird der Odem eingehaucht und dann dieser Leib und dieses Einhauchen endet dann halt in dem, dass beschrieben wird, dass er eine lebendige Seele wird. Also der Odem ist entscheidend.
Schauen wir da gleich noch einmal zu Kapitel 2, Vers 7. Du hast den Text gerade gelesen und ich glaube, dass die eben zusammengehören, diese Abschnitte. Und der eine Text erklärt dann den nächsten oder den vorhergehenden.
Wir müssen uns ganz frei machen von allem, was wir bisher über Seele gehört haben. Und das ist jetzt wirklich schwer. Jeder von uns kennt den normalen Sprachgebrauch, dass die Seele die Gefühle sind oder was auch immer es ist, ja? Was, irgendwas im Menschen. Und die Bibel gebraucht das anders. Und wenn man im Hesekiel schaut, Hesekiel 18, weiß nicht, ob du den eh noch aufschlagen möchtest, da kann die Seele sterben auf einmal. Das ist überraschend, das passt mit unserem Sprachgebrauch nicht zusammen. Aber da müssen wir eben ganz neu biblisch denken, wie die Worte gebraucht werden.
Also ein wichtiger Hinweis, wir müssen uns von landläufigen Konzepten lösen und jetzt wirklich schauen, was sagt der Bibeltext. Schauen wir noch einmal zu diesem Vers 7. Mir geht es jetzt um diesen Schlussteil. Bei mir in der Elberfelder steht, so wurde der Mensch eine, und jetzt kommt wieder lebend und Seele als Wortkombination, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Hat jemand von euch die Lutherbibel? Mhm. Wie steht es dort?
So ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Ist das richtig getroffen? Ja,
ja.
Schon. Genau das ist gemeint. Ja? Mhm. Aber eigentlich im Grundtext steht wieder dieses Wort für Seele. Und auch hier, Kapitel 2, Vers 7, gilt das, was ich schon vorher zu Kapitel 1 gesagt habe, im Hebräischen Nefesh und im Griechischen Psyche. Jetzt schauen wir uns diesen Abschnitt dann noch einmal an. So wurde der Mensch. Du hast das, glaube ich, schon angedeutet. Der Mensch bekommt nicht zusätzlich zum Leib noch eine Seele, sondern hier ist ein anderes Konzept da. Wie können wir dieses Konzept hier beschreiben?
Ich denke, der Unterschied ist ganz wichtig, weil sonst könnten die hinduistisch angehauchte Menschen hätten ja damit überhaupt gar kein Problem zu sagen, dass Tiere auch Seelen sind. Für uns in unserer Welt ist es vielleicht so ein bisschen okay, aber ein Hinduist hätte damit überhaupt gar kein Problem. Aber wenn es der Unterschied ist, dann, dass er eine Seele ist, ist das für ihn dann schon ein Problem, weil ja, er ist ja ein Mensch oder eine menschliche Seele. Mhm.
Wie ist das eigentlich in der katholischen Kirche? Haben die Tiere da eine Seele? Eigentlich nicht. Nur ausschließlich der Mensch. Wir haben im Kapitel 1 schon gesehen, Tiere können als Seelen bezeichnet werden. Das ist eine andere Konzeption. Und hier bekommt der Mensch nicht eine Seele, sondern er ist schlussendlich eine Seele, ein Wesen.
Bitte. Also, wenn ich das erkläre, dann mache ich immer eine Addition, dass man einfach sagt, der Körper, Staub vom Erdboden, Materie plus der Lebensatem von Gott. Und das ist gleich und dann kommt die Summe, das, was nur Gott zusammensetzen kann. Und das ist dann dieses lebendige Wesen, die lebendige Seele. Mhm.
Da wird ja auch dieser Lebensodem, der Atem oder Odem erwähnt in diesem Abschnitt. Wie sollen wir uns das vorstellen? Was ist damit gemeint? Habt ihr da auch irgendwie ein Erklärungsmodell, das uns helfen kann?
Ich vergleiche es gerne mit der Energie, die gebraucht wird, damit zum Beispiel ein elektronisches Gerät überhaupt funktioniert. Ja, das ist quasi so das Kabel, der Stecker in der Dose, damit das Gerät halt funktioniert. Ja.
Aber es braucht schlussendlich den Strom, der rein kann, damit die Sachen funktionieren.
Ja. Kann man vielleicht auch so vergleichen wie ein Handy oder so, ein Smartphone, es hat einen Akku drin, muss irgendwann geladen werden und dann funktioniert es. Ja, und wenn der Akku alle ist, ja, dann kannst du das Gerät auch nicht weiterverwenden. Mhm.
Ich stelle mir das so vor, dass ein Mensch vielleicht völlig organisch gesund daliegen kann und niemand, kein Forscher, kein Wissenschaftler könnte ihn jetzt zum Leben erwecken. Da gibt es etwas, was, da können alle Organe gesund sein, aber dass das Leben da ist, ist deshalb noch nicht gesagt.
Also dieser Atem, dieser Odem, das ist irgendwie das Leben, die Energie. Vielleicht würden wir modern sagen, das Lebensprinzip. Ohne dass man das jetzt irgendwie festmachen kann mit irgendwelchen materiellen Dingen. Gott schenkt hier, damit eben der tote Körper lebendig wird, Leben, das Lebensprinzip. Okay, schauen wir noch einmal ein Stück weiter im Kapitel 2. Gehen wir zum Vers 19.
Dort heißt es, und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel, und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Mhm.
Ich habe da in meiner Bibel wieder lebende Wesen. Ihr könnt euch erinnern, Kapitel 1, Kapitel 2. Das taucht immer wieder als Wortkombination aus. Und dann die Fußnote, statt Wesen steht dort eigentlich wieder Seele. Also auch für unsere Zuseher und Zuhörer, Nefesh, das ist also das hebräische Wort, das da an all diesen Stellen auftaucht und wir werden das im Laufe des Gesprächs noch weiter beobachten. Welche Parallelen gibt es jetzt zwischen Kapitel 1, Kapitel 2, dem einen Vers und Kapitel 2 jetzt diesem zweiten Vers?
In Kapitel 1 haben wir allgemein die Beschreibung, was Gott tut. Eben, er schafft den Menschen. Kapitel 2 wird uns erklärt, wie. Wir haben diesen Erdboden und den Atem des Lebens. Und in dem nächsten Vers in Kapitel 2, hier in 19, sehen wir, das trifft in der Art auch auf die Tiere zu. Sie wurden auch gestaltet. Da wurde ein Körper zunächst gebildet aus dem Erdboden, wie beim Menschen auch. Und dann, das wird jetzt hier nicht explizit erwähnt, aber vermutlich auch irgendwie ein Lebensodem, der ihnen gegeben wurde, damit diese Materie auch eigenständig leben kann.
Mhm. Und überhaupt muss man das vielleicht nochmal ganz deutlich auch festhalten. Seele hat einen körperlichen Aspekt. Und das geht ja unserem Sprachgebrauch wieder so zuwider, weil das ist hier ganz eindeutig so, bei Mensch und bei Tier.
Ja, absolut. Also ich denke, die drei Verse sind sehr ähnlich. Was haben wir gelernt? Es steht dort eigentlich immer das Wort Seele. Das heißt, es ist ein ganz anderes Konzept als das, was wir so landläufig über Seele uns denken. Und es steht immer die Kombination lebendige Seele. Als ob das lebendig dazu gesagt werden müsste, weil sonst eben auch eine tote Seele, wieder das andere Konzept, existent sein kann. Okay, Luise, du hast schon Hesekiel 18, Vers 4 erwähnt. Ich schlage vor, schauen wir zu diesem Text, jetzt in den Propheten. Das ist natürlich eine spätere Zeit, aber die Idee, das Konzept ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir da auch im Schöpfungsbericht gelesen haben. Wir haben ja gelesen, Kapitel 18, den Vers 4. Und da wollen wir dann auch wieder unterschiedliche Übersetzungen ein bisschen vergleichen. Hat jemand die Luther?
Ich habe hier die Schlachter.
Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schlachter steht.
Ich kann es lesen.
Geht, lies bitte mal.
Ja. Heißt es jetzt hier, siehe, alle Seelen gehören mir. Das ist das Wort Nefesh wieder, ja. Mhm. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben.
Die Seele, die sündigt, soll sterben. Was sagt die Lutherbibel, Luise?
Jeder, der sündigt, soll sterben.
Ist das das Gleiche?
Ist dem Wortsinn, also der Bedeutung nach, kommt es aufs Gleiche raus, aber für unseren Zweck ist ja hilfreich natürlich zu sehen, dass da Seele steht, ne? Dass also, die Seele sterben kann.
Wenn ich jetzt nur die Lutherbibel lesen würde, sie trifft genau das, was gemeint ist, würde mir aber trotzdem dieser Aspekt, dass dort dieses Wort Nefesh wieder auftaucht, das würde mir verborgen bleiben. So gesehen ist dieser Text durchaus spannend. Warum? Weil hier die Seele sterben kann. Von wem spricht denn der Prophet hier? Von welchen Menschen? Von Gläubigen? Von Ungläubigen?
Es geht grundsätzlich an das Volk Gottes, also gläubige Menschen. Aber es geht eben um die Frage, ob jemand stirbt für die Sünden, die er nicht begangen hat, also die Söhne für die Väter. Und darauf wird geantwortet, der, der sündigt, der soll sterben. Es kann kein anderer für die Schuld eines anderen dann leiden.
Wenn ich jetzt Paulus dazu nehme, der sagt, wir sind alle Sünder. Egal ob gläubig oder ungläubig, wir sind Sünder und verdienen eigentlich den Tod. So gesehen, die Seele, die sündigt, kann sterben. Das würde eigentlich für Gläubige wie Ungläubige dann gelten.
Ist ja auch unsere Realität, ne? Dass wir es so wahrnehmen, dass jeder von uns sterben muss. Mhm.
Kann man das jetzt mit irgendeinem Scheintod erklären, was hier in Hesekiel 18 steht? Ist das wirklich der Tod, den er hier meint? Oder ist es das nur, dass man, was weiß ich, Jesus sagt, die Toten sollen die Toten begraben. Also das ist ja in symbolischer, bildhafter Rede gemeint, die leben ja noch, diese Leute. Ja. Kann man das jetzt auf Hesekiel 18,4 auch so anwenden, dass das symbolhaft, bildhaft gemeint ist? Oder meint er tatsächlich, dass hier ein Mensch, ein Sünder, ein Lebewesen die Seele sterben kann?
Ich denke, es ist schon wichtig, dass man die Begriffe, die verwendet werden, auch richtig füllen. Also wenn er jetzt davon spricht, und er macht ja hier einen Kontrast auch in Vers 9, da spricht er dann wieder von Leben. Also wenn Leben jetzt wirklich Leben heißt, so dass jemand am Leben ist, dass er atmet, dass er seine Wege machen kann, dann ist das Sterben genau das Gegenteil. Dann ist da nichts Lebendiges mehr.
So wie das Leben buchstäblich ist, muss dann das Gegenstück, das Sterben auch buchstäblich gemeint sein.
Natürlich. In Vers 20 weist er ja nochmal darauf hin. Da heißt es ja noch einmal, die Sünde, die Seele, welche sündigt, soll sterben. Und der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen. Und der Sohn soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen.
Das heißt, es ist nicht nur eine ungenaue Formulierung, die zufällig auftritt, sondern er bestätigt das ein paar Verse später, weil er den Gedanken noch einmal wiederholt. Ja.
Es fehlt einfach jeglicher Gedanke davon, dass eine Seele unsterblich ist und von sich aus weiterlebt. Das erkennen wir hier überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Die Seele kann sterben und der Mensch ist eine Seele, er hat nicht eine Seele.
Also wir beschäftigen uns heute ja hauptsächlich mit dem Alten Testament, aber das, was wir bis jetzt gelesen haben, ist eigentlich klar und deutlich, würde ich behaupten. Ja, wenn jetzt die Bibel, zumindest die paar Texte, die wir jetzt schon gelesen haben, so deutlich sind, dass der Mensch eine Seele wurde und nicht bekam, dass der Mensch oder diese Seele auch sterben kann, dass die Tiere eine Seele haben. Ja, warum ist dann diese Überlegung einer unsterblichen Seele bei uns auch in der westlichen Welt so populär? Wie geht das? Woher kommt das? Warum ist das so?
Ich denke mal, das ist eine gute Antwort für viele Leute auf die Frage, was geschieht nach dem Tod. Man hat eine einfache Antwort, man hat die Vermutung, dann wird es noch weiterleben. Manchen Leuten spendet es ja auch Trost. Die sagen sich, mein Papa, meine Mama, die schauen da auf mich herab, beschützen mich und so, und das gibt ihnen Sicherheit und ja, sowas. Also ich denke, da spielen solche Faktoren, denke ich, auch eine Rolle.
Schlicht und einfach, weil es ein schöner Gedanke ist, sozusagen.
Und auch alle Religionen außerhalb der jüdisch-christlichen scheinen das auch zu lehren. Also wenn ich jetzt an Ägypten denke, Babylon, überall ist die unsterbliche Seele. Also ihr wisst es vielleicht, könnt mich korrigieren, die Griechen natürlich auch. Und die Einflüsse von außen waren eben immer auch sehr stark und haben Christen oder Juden auch oft mitgerissen.
Also ein biblisches Konzept ist ja diese unsterbliche Seele offensichtlich nicht. Ja, woher kommt sie dann?
Also am ehesten führen wir diesen Einfluss im Christentum heute auf Pythagoras, dann Platon zurück, was dann in der frühen Kirche, also so ab dem 2., eher 3., 4. Jahrhundert, immer stärker wieder aufgenommen worden ist, wieder auflebte. Und dass man sich mit diesem Konzept einfach irgendwie angefreundet hat. Biblisch begründbar ist es nicht. Es kam wohl durch die heidnische Umwelt, die immer stärker in die Kirche eingedrungen ist, einfach mit rein. Und man hat es einfach nicht korrigiert. So muss man es eigentlich sagen. Man hätte da gleich sagen müssen, Leute, da schieben wir einen Riegel vor. Das ist nicht biblisch, aber man hat diese für viele emotional einfach auch angenehme Vorstellung schlichtweg zugelassen.
Ich lese euch jetzt ein Zitat von Cicero vor. Okay? Cicero lebt also so im ersten Jahrhundert vor Christus, also rund 100 Jahre vor Paulus, Petrus und den Aposteln. Und er denkt so über die Frage der unsterblichen Seele nach und dann sagt er, naja, manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dieses Konzept richtig ist. Und dann sagt er, und dann lese ich wieder Plato und dann habe ich doch das Gefühl, dass es so ist. Und dann kommt eben in diesem Zusammenhang folgender Satz. Irre ich hierin, dass die menschlichen Seelen unsterblich sind, so will ich gern irren und mir diesen angenehmen Irrtum von niemandem entreißen lassen. Also mit anderen Worten, er ist ja nicht sicher, ob es so ist, aber er sagt, es ist einfach ein schöner Gedanke. Ja? Lieber irre ich mich mit diesem schönen Gedanken, als dass ich den Fakten in die Augen schaue.
Es wertet den Menschen ja auch auf, wenn man sagt, in dir ist ein unsterblicher Gottesfunke, nichts kann dich wirklich töten. Ja, das also ist vielleicht wirklich attraktiv, weil es den Menschen zu einer Art Gott macht.
Aber ich frage mich dann immer, oder ich spreche dann mit diesen Leuten und sage dann immer, ja, aber wo siehst du denn diesen Gottesfunken, außer dass wir jetzt sagen, okay, du bist von unendlichem Wert als Mensch und sowas. Aber was kannst du erschaffen? Kannst du jetzt eine Handvoll Ton nehmen und dann sagen, das wird jetzt ein Vogel, blast da einmal rein und dann fliegt der? Also wo zeigt sich das genau? Das ist immer so dieses, es ist zwar ein schöner Gedanke, aber
Illusion, schließlich.
Ja, selbst sie haben keine Fakten dafür. Es ist ein schöner Glaube und so, aber mehr alt auch irgendwie nicht.
Und ob er wirklich schön ist, wäre dann auch noch die Frage, wenn man ihn zu Ende denkt. Aber
genau. Aber umgekehrt hat man ja sonst nur die Vorstellung, da wartet ein Grab auf mich, ich werde zur Erde und das war's. Und dass das erdrückend sein kann für viele, dass es deprimierend wirken kann. Du hast in deinem Leben viel gearbeitet, vielleicht viel aufgebaut und dann bist du einfach nicht mehr da. Und dann der Gedanke, den Salomo ja äußert im Predigerbuch, dass die Leute, die nach dir kommen, deinen Namen nicht mal mehr kennen, dass sie sich nicht erinnern an das, was du alles gemacht hast. Ich glaube, dass das für viele schon sehr, ja, fast kränkend ist, dass das vielleicht auch unerträglich ist. Und viel schöner der Gedanke, ich schwebe noch irgendwo rum, ich kriege meine Kinder und Kindeskinder mit, ich kann noch ein bisschen was beeinflussen. Und wenn es mir hier nicht ganz gefällt, dann entschwebe ich mal irgendwo anders hin im Himmel. Das ist ja schon eine nette Vorstellung. Es ist halt nicht wahr. Aber es ist sicherlich angenehmer als Grab und nichts mehr.
Ich denke, heute ist es eine angenehme Vorstellung. Aber wenn man jetzt ins Mittelalter guckt, denke ich, war das sicher keine schöne Vorstellung. Die unsterbliche Seele wurde ja oft für Evangelisationen, wenn man so sprechen möchte, benutzt. Und irgendwelche Leute in die Kirche zu prügeln, weil sie Angst haben davor.
Vor der Hölle dann, wo man ja auch hinkommen könnte. Ja. Mhm.
Durch den Fegefeuer dann, ja. Das ist klar. Mhm.
Wir haben jetzt in Hesekiel 18 gelesen, dass die Seele im Grundtext, die sündigt, auch sterben wird. Jetzt schauen wir mal kurz zu einem neutestamentlichen Text, Matthäus 10, Vers 28. Und da formuliert Jesus eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, einen ähnlichen Gedanken. Matthäus Kapitel 10, der Vers 28. Jesus schickt ja seine Jünger aus zur Mission und sagt, da werden auch Gefahren auf euch lauern, da wird es auch böse Menschen geben. Und in diesem Kontext sagt er dann auch das. Wer mag das lesen? Matthäus 10, Vers 28.
Ich kann lesen. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle.
Den ersten Blick scheint es ein bisschen kompliziert, was Jesus da sagt. Also wer kann den Leib vernichten?
Andere Menschen.
Feinde. Mhm. Verfolgung, Märtyrer sind so entstanden. Ja? Die können den Leib töten. Aber wer ist das, der hier Leib und Seele vernichten kann?
Das müsste eigentlich Gott sein. Vielleicht denken viele auch an Satan, aber Jesus wird kaum dazu aufrufen, Satan zu fürchten, zumindest nicht in dem Sinne, wie Fürchten sonst verwendet wird. Da soll Gott gefürchtet werden. Er ist derjenige, der auch das ewige Schicksal entscheidet. Das ist nicht Satan, sondern Gott sagt, es geht entweder in die Hölle, also das vernichtende Feuer, oder es geht ins ewige Leben.
Also mit anderen Worten, wir hätten jetzt einen Text aus dem Alten Testament gelesen. Es gibt ja noch mehr, zu denen wir heute nicht mehr kommen werden. Jetzt haben wir einen Text auch aus dem Neuen Testament. Das Konzept ist immer das gleiche. Seele kann sterben. Kein Konzept der unsterblichen Seele hier in der Bibel.
Mir scheint, hier wird auch mit dem ersten und dem zweiten Tod ein bisschen angespielt, weil diesen ersten Tod, dass mein Leib getötet wird, das kann mir schnell blühen auf dieser Welt. Aber diesen ewigen Tod, der geht nur von Gott aus oder den kann mir keiner zufügen.
Schauen wir wieder zurück ins Alte Testament, gehen wir ins Buch Prediger. Zuerst einmal zu Prediger Kapitel 12. Und wir werden da noch ein paar kurze Abschnitte lesen. Prediger Kapitel 12, und es geht immer so im Hintergrund um diese Frage, ja, was ist der Mensch und wie funktioniert der Mensch? Prediger Kapitel 12, lesen wir den Vers 1 und den Vers 7.
Dort heißt es, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht.
Jetzt der Vers 7.
Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
Also im Kontext spricht er hier vom Leben und auch vom Tod jetzt. Und dieser Vers 7, um den geht es mir jetzt hier. Was passiert hier konkret beim Tod? Was sagt uns dieser Text zu dieser Frage?
Ja, das wirkt schon so ein bisschen wie eine Aufspaltung. Der Körper wird zur Erde werden, der Geist kehrt zu Gott zurück, erinnert mich auch an die fast letzten Worte Jesu, wenn er sagt, mein Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Bei dem Vers eben, den wir gelesen haben, Matthäus 10, 28, haben wir ja gewissermaßen von Jesus auch so eine Aufspaltung. Der Leib kann getötet werden, aber die Seele ist deshalb noch nicht tot. Wirkt ja auch so, als hätte man hier zwei Teile. Aber ich denke, man muss es so verstehen, was das hier jetzt angeht, das einfach bedeutet, die Lebenskraft, die uns verliehen war für eine gewisse Zeit, ist jetzt weg. Gott zieht es wieder an sich. In Hesekiel 18 haben wir das ja auch gehört in Vers 4. Die Seele gehört mir. Er entscheidet darüber. So verstehe ich auch Matthäus 10, Vers 28. Nicht im Sinne von, ein Teil lebt dann doch noch weiter, wenn der Körper tot ist, sondern Gott ist derjenige, darüber entscheidet, wie es mit deinem Leben weitergeht. Gibt es ein ewiges Leben oder gibt es einen ewigen Tod? Aber da gibt es nicht einen Teil, der noch irgendwo weiter existieren würde.
Mhm. Was ist dann dieser Geist da in diesem Vers 7 jetzt?
Ne? Also bei mir steht ja im Vers 7, dass der Staub wieder zur Erde zurückkehren wird, wie er gewesen ist. Und dann steht da eben nicht, dass dessen Geist oder sein Geist zu Gott zurückgeht, sondern steht hier, dass der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Also es klingt für mich so, als wäre es Gottes Geist. Ja, er hat dem Menschen ja auch diese Lebensenergie gegeben. Ruach steht ja hier im Hebräischen das Wort und Gott zieht quasi seinen Geist zurück. Dann hört der Mensch auf zu leben.
Das passt auch sehr gut dann zusammen mit 1. Mose 2, Vers 7, wo diese Addition ist. Da haben wir den Staub vom Erdboden, den Odem des Lebens, den Atem des Lebens von Gott. Und das ergibt dann eine lebendige Seele. Und jetzt haben wir die lebendige Seele minus der Staub muss wieder zur Erde werden. Was bleibt jetzt noch übrig? Der Geist wieder zu Gott und dann ist nichts. Das
Also wenn ich das so mathematisch in einer Gleichung
löse, man kann es wie eine Gleichung eigentlich machen.
Dann würde das heißen, im Alten Testament, 1. Mose 2, dort steht Odem, Atem, aber hier steht ein anderes Wort, aber eigentlich kommt es aufs Gleiche raus.
Es meint das Gleiche.
Es ist dieses Lebensprinzip.
Wenn der Lebensodem wieder zu Gott geht, zerfällt alles zu Staub und es ist keine lebendige Seele mehr.
Was es jedenfalls nicht meint, ist Geist im Sinne des Verstandes.
Nein.
Es ist nicht mein Verstand, meine Gedankenwelt oder mein Charakter, meine Persönlichkeit, die zu Gott geht, sondern es ist eben diese Lebenskraft oder Lebensodem.
Also wir müssen immer aufpassen, dass wir diese biblischen Konzepte oder Begriffe nicht mit modernen vergleichen, weil das sind andere Konzeptionen. Wenn ich so ins Alte und Neue Testament, also in die Bibel hineinschaue, dann hat die Bibel, so wie du das vorher schon angedeutet hast, ja so ein holistisches Bild vom Menschen, so einen holistischen Ansatz. Ja, was heißt das eigentlich so holistisch, so ganzheitlich? Was bedeutet das?
Da gehört ja zum Beispiel auch hinein, dass wenn wir an Auferstehung denken, wir uns vorstellen, dass wir da auch einen Körper haben werden. Mhm. Diese Vorstellung teilen auch nicht alle. Wenn ich jetzt an diese Seelengedanken eher habe, den viele haben, dann wäre man nur etwas umherschwebendes, rein geistliches. Aber wir haben dieses Verständnis, Gott möchte uns immer, egal ob hier auf dieser Welt oder dann im ewigen Leben, mit einem Körper.
Also wenn in der Bibel jemand lebt, dann mit Körper, Leib und Seele. Also das gehört zusammen.
Holistisch.
Das ist ein Gesamtwerk und nicht Einzelteil. Ich habe nachgeschaut, was da bei Wikipedia steht. Holistisch oder ganzheitlich. Manchmal glauben wir, das ist ein adventistisches Konzept, ist es aber nicht. Ja. Dort steht, holistisch, Vorstellung, dass ein System als Ganzes betrachtet werden muss und nicht nur die Einzelteile. Und ich glaube, das kann man sehr wohl absolut auf das menschliche Bild, die Anthropologie der Bibel auch anwenden. Ich kann das nie auseinander dividieren. Und ich glaube, das hat auch was mit hebräischem und griechischem Denken zu tun. Wie denkt der Hebräer, der Israelit, und wie denkt der Grieche, der Philosoph? Was ist da so der Unterschied?
Man sieht es in der Sprache, diese Präzision, die im Griechischen ist, wo auch sehr genau unterschieden wird. Während im Hebräischen ein Wort manchmal ein ganzes Feld von Bedeutungen eröffnet.
Wenn es jetzt um den Menschen geht oder die Anthropologie, die Lehre von Menschen, dann ist das Konzept ja dieses, dass es Gott ist, der alleine unsterblich ist und den Menschen Leben gibt. Und der Mensch hat jetzt nicht von der Erschaffung an oder von Natur aus schon ewiges Leben. So ein ewiges Leben ist ein Geschenk für denjenigen, der jetzt in diese Beziehung tritt mit dem, der allein Unsterblichkeit hat. Das ist dieses Denken. Und es wird jetzt auch nicht getrennt, als wäre jetzt der Mensch irgendwie hätte noch so eine eigene Einheit, die da selber in Eigenständigkeit weiterleben könnte, wie eine Seele oder so, sondern der Mensch ist ein lebendiges Wesen, ein Lebewesen, dadurch, dass Gott ihm Leben gegeben hat und ihn geformt hat.
Also ich glaube, der Grieche hat dazu geneigt, eben analytisch, logisch, mikroskopisch an die Sache heranzugehen. Der schaut sich einen Baum an, nimmt jetzt symbolisch gesprochen, ein Stück Rinde, legt es unter das Mikroskop und sieht da die feinen Strukturen. Vergisst aber, wie der Baum als Ganzes ausschaut oder vielleicht viele Bäume einen Wald ergeben. Der Hebräer macht es umgekehrt. Der sieht das große Ganze und dem sind die Details nicht immer ganz so wichtig. Das ist ein grundsätzlich anderer Zugang. Und ich glaube, dass der da auch eine Rolle spielt im Menschenbild der Bibel. Der Mensch ist immer das Ganze. Das kann nicht aufgeteilt werden. Lesen wir noch Prediger 9, die Verse 5 und 10. Da braucht man nur zwei Seiten vorblättern. Das sind für mich auch ganz wichtige, entscheidende biblische Sätze. Mhm. Prediger Kapitel 9, der Vers 5 und der Vers 10.
Ja, ich kann es lesen. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Und Vers 10 noch.
Ja.
Und alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit.
Wie müssen wir uns also da den Tod jetzt vorstellen?
Keinerlei Handlung mehr.
Keine Handlung?
Keine Tatkraft, kein Leben würden wir eigentlich sagen.
Kein Leben?
Was wäre das für eine Seele, die da irgendwo ist? Was wäre das für ein Leben, wenn all diese Dinge, von denen wir hier reden, nicht mehr gehen? Kein Einfluss mehr in dieser Welt, also nichts mit Totenanrufungen und um Hilfe bitten und so weiter. Und es gibt kein Tun, keine Berechnung, keine Kenntnis, keine Weisheit. Das bedeutet ja auch keinerlei Gedanken, keine Pläne schmieden und schon gar nicht ausführen. Da ist nichts.
Kein Bewusstsein.
Kein Bewusstsein? Also keine Handlungen, kein Denken, keine Gefühle, kein Bewusstsein, kein Leben. Ja, was bleibt über?
Was auch interessant ist, er richtet sich ja hier nicht nur an Ungläubige oder so, sondern auch an gläubige Menschen, die ihm hier zuhören. Und auch die gehen ins Totenreich, sprich ins Grab. Ja, es ist also da keine Unterscheidung, sondern alle Menschen haben, was das angeht, erstmal den gleichen Zustand und Ort.
Also es ist doch nicht die Großmutter, die von oben runterschaut auf uns und vielleicht sogar Einfluss auf unser Leben nehmen kann. Inwiefern ist eigentlich dieser Gedanke, dass die Toten wirklich tot sind, keine Gefühle, keine Handlungen mehr, kein Bewusstsein mehr, keine Einflussnahme auf das Leben mehr, warum ist dieser Gedanke ja zum Teil auch tröstlich?
Also wenn ich mir vorstelle, als Vater von drei Kindern, ich kriege in ihrem Leben auch nach meinem Tod alles mit. Plus die
Enkel, vielleicht schiefläuft.
Die Urenkel, da ist eine Menge sicherlich auch an Leid, an Kummer. Wo ich denke, warum machen sie das jetzt so? Und vielleicht dann von der himmlischen Warte aus gesehen, alles überblickend, womöglich für die Zukunft auch noch wissen, wo was hinführt. Das bedeutet auch unheimliches Leid. Ich glaube, nicht umsonst spricht die Bibel von einer Ruhe im Schlaf, wenn man dann stirbt. Es ist etwas Angenehmes, es wird positiv dargestellt. Man darf endlich mal all die Mühsal, die man hatte, zurücklassen. Das wäre ja so in dem Fall, würde es einfach so weitergehen, nicht so.
Ich meine, von der Hoffnung der Auferstehung werden wir dann in den nächsten Wochen noch mehr hören.
Aber wie machst du es mit einem Menschen, der jetzt daran glaubt und dem sein Verwandter ist jetzt eben verstorben, der ist in tiefer Trauer und sowas. Und sein einzigster tröstlicher Gedanke, den du so im Gespräch mitbekommst, ist, ah ja, er ist oben und sieht auf mich herab und ihm geht's da gut. Also, wie gehst du da so vor? Weil ich meine, es ist ja falsch von der Bibel her, aber ihm hilft es jetzt in diesem Moment. Also schlage ich jetzt halt rein und sage, hey du, das stimmt eigentlich gar nicht, dein Mensch ist wirklich tot. Oder lasse ich ihn erstmal und mache das irgendwann anders, erzähle ich ihm von dem, wie es wirklich ist.
Ich denke, es muss schon der richtige Moment sein, aber grundsätzlich wäre es schon gut, denn wenn die Person das zu Ende denkt, wird ihr auch bewusst, dann wird dieser Verstorbene da vom Himmel eben auch all das Leid und den Schrecken dieser Erde weiterhin sehen und bekümmert sein. Und dann bewusst machen, die Person darf einfach ausruhen, hat keine Schmerzen mehr, kein Bewusstsein, keine Sorge, kein Leid, ist dann logisch durchdacht viel tröstlicher. Wenn man dann noch anschließt, dass wir als Christen eine Auferstehungshoffnung haben, aber mit einem wunderbaren himmlischen und dann noch nicht mehr sterblichen Leib, wo es kein Leid mehr gibt, wo wir in einer Welt leben, die frei von Sünde und damit frei von aller Sorge auch sein wird, dann glaube ich, ist es viel besser als dieser nur teilweise tröstliche Gedanke, der unausgereift ist.
Hinzu kommt ja noch dieser Gedanke, was passiert wirklich jetzt, wenn jemand gestorben ist? wenn er dann tatsächlich noch weiterlebt und alles mitbekommt, obwohl die Bibel hier klar sagt, da ist kein Anteil mehr an dem, was da geschieht. Ich finde es viel tröstender, einfach zu wissen, okay, ich sterbe dann und im nächsten Moment, wo ich dann erwache, ist das Jahr alles zu Ende. Ja. Und ich sehe, dass mein Erlöser kommt. Und gleich in diesem Moment sehe ich aber auch, dass die, die jetzt schon entschlafen sind im Herrn, dass wir uns wieder begegnen. Die Menschen, die uns in der Bibel aufgelistet werden, aus der eigenen Verwandtschaft. Und mein großes Gebetsanliegen ist, dass auch meine Familie dabei ist. Ist für mich viel tröstender, als jetzt irgendwie zu denken, da ist noch jemand und der schaut die ganze Zeit so und sieht das alles, als wäre das so ein übernatürliches, allmächtiges Wesen.
Ein letzter Gedanke von mir. Ich habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt, schon alt, weit über 80. Er hat die Bibel äußerst gut gekannt. Wir haben uns da öfters zum Bibelstudium getroffen. Und eines Tages haben wir eben über die Frage nachgedacht, was passiert nach dem Tod. Und dann haben wir auch Prediger 9, genau diese Texte, gelesen. Und dann sagt er ganz dezidiert, hier irrt sich die Bibel. Ich war ganz überrascht, weil ich beobachtet habe, dass er die Bibel sehr gut kennt und auch der Bibel durchaus vertraut. Aber hier hat er blockiert. Hier irrt sich die Bibel. Und dann sagt er, ja, vor einigen Jahren ist meine Frau verstorben und ich sitze da im Sommer in meinem Wohnzimmer. Das Fenster war geöffnet, weil es eben warm war. Und plötzlich schwebt vom Wohnzimmer so rechts rein durch dieses geöffnete Fenster eine große, feurig glänzende Kugel. Das war die Seele meiner verstorbenen Frau. Das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Und aufgrund dessen, was ich da erlebt habe, kann es nicht anders sein, die Bibel irrt sich, wenn sie behauptet, dass die Menschen tot sind und keinen Anteil an dem haben, was unter der Sonne passiert. Wie können wir da argumentieren?
Ein spontaner Gedanke gerade. Für den Mann ist es angenehm gewesen, weil er vermutlich in der Darstellung erkannt hat, dieser Seele geht es gut. Wie viele Visionen haben wir aus dem Mittelalter, wo Leute vor Schrecken aufgewacht sind, nächtliche Visionen, Traum gehabt und träumen von dem Leid ihrer verstorbenen Eltern in der Hölle? Wie viel wurde damit gepredigt bis in Neuzeit hinein? Werbung gemacht für den Glauben, um dieser Hölle zu entgehen. Und wir sind froh, wenn wir biblisch begründen können, dass das nichts als eine Fantasie gewesen ist. Und ich denke, das müsste man diesem Mann eben auch erklären. Es gibt Dinge, die man erlebt, die man vielleicht nicht in allem erklären kann. Ich kann jetzt nicht erklären, wie das so geschehen ist. Aber ich weiß, da gibt es auch einen Gegenspieler, da gibt es Satan, der über unglaubliche Verführungskraft verfügt. Mhm. Könnte es nicht gewesen sein, dass er hier irgendetwas visuell dargestellt hat, um diesen Mann auf eine falsche Fährte zu locken? Wir hören in der Bibel, dass gerade das, du hast es eingangs auch erwähnt, dass Ellen White sowas in diese Richtung sagt, dass wir gerade in der letzten Zeit damit rechnen müssen, dass die Verführungen, was diese Lehre angeht, sehr stark zunehmen werden. Wenn ich mir ansehe, wie häufig in den Medien inzwischen die Rede ist von Toten, nicht Auferstehungen, sondern Tote, die erscheinen, Totenbefragungen, Geisterbefragungen, da ist ja praktisch kein Unterschied. Die Toten sind dann plötzlich da und geben eine Weisung, die Lebendigen halten sich daran, komplett im Widerspruch zur Bibel. Dann stelle ich mir schon die Frage, sind das wirklich die Toten im Widerspruch zur Bibel oder sind das nicht böse Geister, die alles daran setzen, mein Gutglauben an diesen Menschen, zu dem ich eine gute Verbindung hatte, zu missbrauchen, um mich zu verführen? Und das wäre für mich die Erklärung in der Situation.
Und die Verlusterfahrung macht Menschen auch sehr angreifbar. Da sind sie wahrscheinlich am offensten für so eine Art von Erfahrung. Und wenn dann eine böse, übernatürliche Macht sich da einschleicht, hat sie am leichtesten das Spiel. Also das. Und da muss man, glaube ich, jedem auch bewusst machen, auch uns selber, dass unser Glaube nicht auf Erfahrungen basiert und auf irgendwelchen übernatürlichen Dingen, sondern auf dem, was in der Schrift steht. Und wenn das, was ich erlebe, mit dem im Kontrast steht, was in der Bibel steht, dann ist es eben eine Illusion, auch wenn es noch so sichtbar ist und alle meine Sinne davon ergriffen sind. Das ist Glaube.
Bei diesem guten Mann war die Erfahrung und das Wort Gottes jetzt im Widerspruch. Wir lösen das und sagen, die Bibel hat recht. Er konnte das irgendwie nicht. Und liebe Zuschauer, ich lade euch ein, denkt über diese Frage auch nach. Was könnten wir so einem Menschen schlussendlich noch sagen, um ihn zur Bibel zu führen? Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Es wäre spannend, noch mehr Texte zu diesem Thema aufzuschlagen und es gibt noch mehr. Aber Schluss für heute. Und wir wollen so wie immer auch heute mit einem Gebet enden. Und René, darf ich dich bitten, mit uns zu beten?
Gerne. Unser großer Gott, danke für dein Wort, das so viel Wegweisung für uns enthält, für das praktische Leben jetzt hier im Diesseits, aber wie wir heute auch gelesen haben, über diese Zeit hier hinaus, was das Jenseits betrifft. Die Auferstehung, das ewige Leben oder die Zeit dazwischen, in der wir einfach im Grabe ruhen, zur Erde wieder verfallen und auch nichts mehr von dieser Welt mitbekommen. Bitte hilf uns, in den Momenten, in denen unsere Erfahrung scheinbar deinem Wort widerspricht, doch den festen Glauben, das tiefe Vertrauen zu haben, dass dein Wort das letzte Wort behält, dass es richtig, dass es wahr ist und dass wir uns dann auch über unsere Erfahrung, über unser Gefühl hinwegsetzen müssen. Danke für diese wunderbare Hoffnung, Herr. Dieses Wissen, dass wenn Menschen in das Grab sinken, sie wirklich ausruhen dürfen. Dass sie nicht mehr alles Schreckliche mitbekommen müssen, was auf dieser Welt geschieht. All das Leid, all die Sorge ihrer Kinder, ihrer Enkel und anderer. Bitte hilf uns auch, Herr, in den Momenten, in denen wir mit anderen darüber sprechen, ihnen das weitergeben wollen, die richtigen Worte zu finden und den Menschen zu zeigen, wie sehr du sie liebst und dass diese Art, wie du mit ihnen, mit dem Menschen, mit dem Weiterleben oder auch Sterben des Menschen umgehst, dass das das Beste ist, was du tun kannst. Danke, Herr, dass du uns da Weisheit schenkst. Danke, Herr, für die Hoffnung, die du uns gibst in deinem Wort. Amen.
Amen. Amen.